Herzlich willkommen zu Laptop Sambal Sonnenhut, deinem Indonesien-Podcast. Wir sind Katha und Gunda und leben seit einigen Jahren in Indonesien. Und in der Zeit haben wir uns beide ein Online-Business aufgebaut.
In diesem Podcast möchten wir unsere Erfahrungen, Tipps und Learnings zu den Themen Leben und Arbeiten in Indonesien teilen. Viel Spaß beim Zuhören!
So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von unserem Indonesien-Podcast Laptop Sambal Sonnenhut. Hier sind Rida, Gunda und Katha und heute soll es endlich mal um die Business-Komponente hier in diesem Podcast gehen. Wir erzählen nämlich davon, was wir jetzt nun eigentlich hier so tun, was wir hier so arbeiten und was wir uns da aufgebaut haben, womit wir unser Lebensunterhalt bestreiten und vielleicht auch uns irgendwo selbst verwirklichen, unserer Leidenschaft nachgehen. Das ist ja nicht nur Geld verdienen, oder Gunda? Wie ist es bei dir?
Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin da manchmal immer in so einem Dilemma drin eigentlich. Also ich würde gerne viel, viel mehr machen, womit ich mich selbst verwirkliche oder ja, irgendwie so einen Sinn dahinter sehe. Aber fühlen mich manchmal unter Druck gesetzt, dass ich halt auch irgendwo Geld verdienen muss. Und es lässt sich nicht immer alles vereinen. Und da bin ich auch da gerade dabei, noch mich selber zu entwickeln und das irgendwie so ja noch vielfältiger zu werden in meinem Angebot, dass ich so, ne, von allem so ein bisschen was drin habe. Aber ich fange mal von vorne an vielleicht. ja, also meine berufliche Karriere hat ja erstmal geendet, nachdem ich die Privatinsel verlassen habe in Raja Ampat und dann auf dem sozusagen Festland dann war und ich mir dann Gedanken machen musste, ja, wie es denn überhaupt bei mir weitergeht. Und die Online-Welt war ja vorher nie wirklich so ein Thema für mich, weil ich ja mein Geld immer im Angestelltenverhältnis verdient habe, all die Jahre zuvor. Und als ich ausgewandert bin, war das ja auch noch überhaupt kein Thema, 2018. Und somit habe ich mich erstmal tatsächlich auf die Suche gemacht nach einem anderen Resort-Job oder irgendwo, ja, also schon Resort-Business, weil da ja auch noch nicht so ganz klar war, wie es, also ne, wo mein Mann und ich leben werden. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt nochmal erstmal Arbeit suchen oder irgendwie ein bisschen was sparen. Deswegen erstmal schauen, ob wir vielleicht nicht da irgendwo einen Job finden. Am Ende vielleicht auch zusammen in einem Resort. Das wäre natürlich toll gewesen. Und bin dann auch über einen Kontakt nach Bali gekommen. Da ging es dann um einen Job, zwar nicht auf Bali, aber er hatte sein Hauptoffice in Bali. Und da haben wir dann erstmal angefangen mit der Zusammenarbeit. Und leider war das aber eher eine nicht so gute Erfahrung. Und das habe ich auch in all den Jahren tatsächlich gelernt, die ich im Ausland lebe, dass dann auch nicht immer alles toll ist und dass man da auch ein bisschen aufpassen muss mit den Arbeitgebern, an die man da gerät. Ja. Weil irgendwie, keine Ahnung, das Unternehmen sich im Paradies befindet, heißt das noch lange nicht, dass da auch alles paradiesisch ist. Und da hatte ich einige Erfahrungen schon gemacht und letztendlich die in Bali, die war dann auch nicht so gut und das ging dann nach ein paar Monaten wieder auseinander. Und dann saß ich da und habe mir überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich hatte auch irgendwie schon die Schnauze voll von diesen Erfahrungen und hatte irgendwie, also ich wusste, da muss jetzt irgendwas anderes her. Und dann war ja damals Bali schon so ein bisschen so ein Hotspot für digitale Nomaden, so für die Ersten, die da schon sich so angesiedelt haben. Und das habe ich natürlich immer gesehen, auch in den Cafés und Restaurants, wo ich war. Und habe mir dann irgendwie gedacht, naja, also was die können, das kann ich doch auch, ne? Also irgendwas muss es doch geben, was ich auch machen kann.
Du hast auf jeden Fall ein gutes Mindset, Gunda.
Ja, also so war ich eigentlich schon immer irgendwie, ne? So optimistisch und zuversichtlich und ja, keine Ahnung. Hab mir dann in Bali einen neuen Laptop gekauft und habe mich gleich hingesetzt am ersten Tag und habe gegoogelt und geguckt und geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was kann man denn alles machen online? Und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich im Textbereich tätig sein werde, weil Texte haben mich immer fasziniert. Also ich habe immer viel gelesen, ich habe auch gerne viel geschrieben und hatte sogar Deutsch-LK. Ich habe ein Deutsch-Abitur, das kann ich noch dazu sagen. Wusste einfach von all diesen Möglichkeiten, die ich da ergoogelt habe, dass irgendwie das Texten so am besten zu mir passt. Und habe dann da erstmal angefangen auf so diversen Plattformen, wo man sehr, sehr wenig verdient, aber einfach um erstmal ein Gefühl zu bekommen, wie ist es dann eigentlich, überhaupt so online zu arbeiten. Und ich weiß noch, ich war so fasziniert nach meinem ersten Monat, wo da so ein paar wenige Euros reinkamen auf mein Konto und ich mir gedacht habe, boah, das ist ja Wahnsinn. Ich kann einfach so zu Hause mit meinem Laptop sitzen und Geld verdienen. Also für mich hat sich da, weißt du, vom Kopf her eine völlig neue Welt geöffnet, weil ich ja so nicht aufgewachsen bin. Ja, das ist ja jetzt bei der Generation was ganz was anderes, aber für mich war das sofort so, boah. Ich habe mich da gefreut, wie sonst was. Wahnsinn. Ja, und dann hat sich das weiterentwickelt. Ich bin ziemlich schnell mit der Gründerin von Indo-Junkie in Kontakt gekommen, der Melissa, die leider den Blog nicht mehr hat im Moment oder nicht, ja, seit einem Jahr schon nicht mehr. Und da hat sie mich ziemlich schnell mit an Bord genommen, weil sie es cool fand, dass ich in Indonesien lebe, dass ich auch über meinen Mann halt ziemlich viel Wissen habe. Und dann wurde ich da Teil des Teams und habe einige Artikel auch da geschrieben und konnte mich da so ein bisschen austoben, auch von den Themen her, die ich interessant fand. Und habe aber trotzdem nebenher auch immer noch andere Kunden gehabt, ne? Und habe zu allen möglichen Dingen geschrieben eigentlich. Aber es hat sich dann rauskristallisiert, dass so Tourismus und Hotellerie und so, das ist halt, ne, Tourismus, das ist halt einfach meine Branche. Und das hat schon immer am besten gepasst. Und ja, so ging es dann eigentlich eine Zeit lang. Bis, ja, ich weiß gar nicht. Ja, bis, also gut, dann kam ja noch Corona und sowas, ne? Also da haben wir dann auch ziemlich viel gemacht. Ich habe dann die Newsletter noch übernommen auf Indo-Junkie, wo dann irgendwie gefühlt jede Woche sich was geändert hat an den Bestimmungen in Indonesien. Also das war auch nochmal super spannend. Ich habe mich teilweise gefühlt wie so eine Visa-Agentur, und musste mich da reinlesen in all diese Dokumente und das war total crazy. Und habe in der Zeit ja dann auch den Podcast gegründet, weil einfach mehr Zeit war und mich interessiert hat, was so die anderen Auswanderer in Indonesien machen. Genau, und dann kam noch, ja, was ist denn da noch passiert? Also im Endeffekt so der große Cut kam eigentlich vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, genau. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig. 2019 war das damals, wo ich mir den Laptop in Bali gekauft habe. Das sind jetzt 5 Jahre. Und dann Ende 22, genau, da ging es dann darum, dass Indo-Junkie eben noch ne, verkauft wird und dass es dann vielleicht nicht mehr so ganz sein wird, wie es vorher war. Und da wusste ich dann, okay, ich muss jetzt nochmal irgendwie Gas geben und muss mich jetzt nochmal ne, auf eigene Beine so stellen. Habe dann auch zeitgleich noch einen Job ergattert bei Zeit Online tatsächlich. Da bin ich als Korrektorin noch in freier Mitarbeit tätig. Das ist vielleicht auch nicht ganz, ganz uninteressant. Ja, und habe dann LinkedIn für mich entdeckt, weil ich muss dazu sagen, dass ich vorher auf sozialen Plattformen nicht wirklich aktiv war. Also ich hätte mich auch immer gern von Facebook abgemeldet, habe es aber nie gemacht, weil ich einfach im Ausland lebe und so viele Kontakte da drin habe von anderen Menschen, die in irgendwelchen Ländern leben. Und wir alle wissen, dass wir heutzutage keine E-Mails groß schreiben und das ist einfach der beste Weg, da in Kontakt zu bleiben. Aber ich war nie der Typ so krass für diese sozialen Medien. Also ich habe nie eine Plattform gefunden, die mich wirklich anspricht. Und dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, nee, guck doch mal auf LinkedIn, weil da kannst du auch Jobs finden, Freelancer-Jobs, ne? Also du hast da dein Profil, das ist wie so ein kleiner Lebenslauf. Und dann hatte ich mich ursprünglich erst dafür angemeldet, dass ich einfach nach Angeboten suche. Und bin dann aber irgendwie mit einer in Kontakt gekommen, die ganz viel Storytelling auch auf LinkedIn macht und postet. Und dann kam ich so in diesen Strudel rein. Ich sage immer gerne LinkedIn-Strudel, weil der kann einen ganz schnell aufsaugen. Und irgendwie ist man dann in so einer Bubble drin auf einmal, so einer ganz anderen Welt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, cool, das taugt mir total. Weil auf LinkedIn kann man so ein bisschen sich selber als Person auch darstellen, aber nicht nur jetzt in Form von Videos und Fotos. Das war mal das, was mir so auf Instagram, das war nicht so meins, sondern auch eher so dieser Fokus auf den Text. Und da ich als Texterin ja gerne schreibe, war das für mich einfach so, okay, mega, das gefällt mir, das taugt mir. Und ja, habe da dann nochmal ein Webinar besucht, habe tatsächlich mich in einer Academy noch angemeldet, um wirklich Storytelling nochmal speziell für LinkedIn besser zu lernen, zu verstehen. Und bin seitdem dort unterwegs, aktiv und auch mittlerweile als Ghostwriter. Das heißt, ich übernehme auch das Schreiben für andere Personen und auch als Sparringspartner, so ja, also unterstützend zur Seite für diejenigen, die selber auch schreiben möchten und gerne ein bisschen Feedback hätten. Kümmere mich aber dann natürlich auch komplett über den Profilaufbau, über die Strategie, über das Konzept überhaupt von dem ganzen LinkedIn-Auftritt. Also nicht nur die Content-Erstellung, sondern wirklich so das Gesamtpaket. Und muss sagen, dass das eigentlich, ja, mir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Und ich vor allem mich da auch so ein bisschen, wie sagt man, das war so vorhin das Thema, ne? Man möchte so Herzensthemen nachgehen oder auch bei mir ist es immer so, ich würde gerne andere Menschen inspirieren mit dem, was ich denke, mit dem, was ich tue. Und na, das kann man immer selten irgendwie mit Einkommen dann, also damit kann man selten Einkommen direkt generieren. Und LinkedIn vereint so für mich alles. Ne? Also ich kann da wirklich meine Meinung kundtun, ich kann da von mir erzählen, aber gleichzeitig habe ich dann natürlich auch eine Arbeit, ja, der ich nachgehen kann. Und deswegen ja, bin ich da einfach total hängen geblieben. So kann man es eigentlich sagen. Und ja, im Moment ist es allerdings so, dass ich noch ein bisschen gucke, ich habe es vorhin schon angesprochen, noch ein bisschen mehr Vielfalt damit reinbringe, weil ich doch so einen starken Gerechtigkeitssinn in mir habe, ja. Und ich auch, also so im Herzen vielleicht auch so eine kleine Aktivistin bin und gerne auch auf Missstände aufmerksam mache, gerne auch über kritische Themen berichte oder ja, also fast schon in Richtung Journalismus, ja, in die Richtung geht. Und da bin ich jetzt dabei, dass ich mich noch ein bisschen mehr orientiere, so was könnte ich denn da noch mit dazu nehmen, um so diesem Gerechtigkeitssinn gerecht zu werden. Ja, also dass ich das da nochmal irgendwie ausleben kann, noch mehr. Und ich denke, da wird im nächsten Monat noch ein bisschen was dazukommen. Aber LinkedIn ist trotzdem weiterhin der Kanal für mich und da werde ich auch weiterhin Menschen unterstützen. Am liebsten Menschen, die selber auch etwas Gutes im Sinn haben. Und ja, das ist so aktuell das, was ich mache. Also da kommt bestimmt noch einiges dazu. Und ja, man entwickelt sich ja weiter. Und jetzt lasse ich das erstmal so stehen, damit du auch noch Zeit zum Erzählen hast. Wie ist es denn bei dir, Katha? Wie sieht es denn da aus?
Werbung. Also ich wurde jetzt schon wieder gefragt, wie ich das denn gemacht habe mit meiner Auswanderung nach Indonesien. Und ja, da gab es ja wirklich schon richtig viele Sachen zu beachten. Ich konnte das alles gar nicht so genau wiedergeben. Wirst du das auch so oft gefragt, Gunda?
Ja, total. Also ich bekomme eigentlich regelmäßig Nachrichten zu verschiedenen Themen, ja, auf die man da unweigerlich stößt eigentlich. Und weißt du, was ich da draus gemacht habe? Ich habe mal die ganzen Erfahrungen und die Informationen und das Wissen zusammengeschrieben und ich habe vor ein paar Jahren einen Auswanderguide erstellt, der wirklich alle Themen behandelt, die, ja, die, mit denen man in den ersten Jahren hier zu tun hat in Indonesien. Da gehört dann Visum dazu, Krankenversicherung, Finanzen, Wohnen, das Heiraten. Also da gibt es ja wirklich, wirklich viele verschiedene Themen. Und ja, den biete ich jetzt ab sofort immer an. Also das ist ziemlich hilfreich für alle, die länger hier leben möchten, aber auch vielleicht ja, für immer hier bleiben möchten. Weiß man ja nicht.
Richtig cool. Wo kriege ich denn deinen Guide her?
Also, den bekommst du über unsere Podcast-Website. Da gibt es eine Seite, und zwar indonesien-podcast.de/auswanderguide. Das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und da wirst du direkt weitergeleitet und kannst diesen Guide erwerben. Und das Allercoolste ist, dass ich ihn neulich erst überarbeitet habe und er total up-to-date ist und in einem ganz neuen Design leuchtet mittlerweile.
Ja, richtig, richtig cool. Da hast du echt bestimmt mega viel Arbeit reingesteckt und ab jetzt weiß ich, dass ich den immer weiter empfehlen kann, wenn Fragen aufkommen. Danke dir.
Gerne.
Ja, erstmal richtig cool, ne, dass du da auf LinkedIn dich so eingearbeitet hast und das ja auch quasi, also ich sag mal, ohne Vorkenntnisse, ne? Du sagst, du hast ja 2019 einen Laptop gekauft auf Bali und jetzt 2024 bist du erfolgreiche Ghostwriterin auf LinkedIn und baust da anderen Menschen ihr LinkedIn-Profil auf und so. Das ist schon richtig cool. Also Ja, bei mir war es ein bisschen anders und ich bewundere absolut dein Mindset, dass du sagst, ach, was die können, das kann ich auch. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich habe jahrelang immer gedacht, nee, das kann ich nicht, das kann ich auf gar keinen Fall. Ich kann es doch nicht. So, und ja, also da habe ich leider nicht so viel Selbstvertrauen gehabt. Aber wie du sagst, ich bin auch so aufgewachsen, so dass man jetzt nicht einfach am Laptop zu Hause irgendwie Geld verdienen kann. Also für mich in meinem Kopf waren es immer so, naja, Leute, die irgendwie IT studiert haben oder ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, ja, wenn man Betriebswirtschaft studiert hat, dann kann man auch irgendwie sowas online machen. Ich weiß nicht warum, das war irgendwie so in meinem Kopf. Aber ich bin ja so eine Sozialtante, ne? Also ich sage das jetzt so ein bisschen abwertend, das ist nicht so gemeint. Ich habe Heilpädagogik und soziale Arbeit studiert und später dann auch eben als Heilpädagogin und Sozialarbeiterin gearbeitet. Und habe dann erstmal in Deutschland ganz klassisch so Bachelor, Master gemacht und dann angestellt gearbeitet als Heilpädagogin slash Sozialarbeiterin und habe da in ganz verschiedenen Bereichen mit Kindern und Jugendlichen, mit Geflüchteten, Minderjährigen in Berlin, auch Erstaufnahmeeinrichtungen und so weiter. Also da habe ich schon ganz interessante Sachen erlebt, auch mit Erwachsenen, Geflüchteten, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. So das war immer so, oder Jugendliche, Kinder mit einer Behinderung. So das war immer eigentlich meine Schiene, auf der ich gearbeitet habe in Deutschland, in der ich mich auch sehr wohl gefühlt habe. Das war so mein Ding, da anderen Leuten irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, quasi ein angenehmeres Leben zu führen oder in ihrem Leben irgendwie klarzukommen. Und habe da auch im Rahmen von meinem Studium, damals nannte es sich noch Beratung, heute heißt es Fancy Coaching, ne? Also es ist ja immer so die Frage, was nimmt man für einen Begriff? Bei mir hieß das eben Beratung in Familien zum Beispiel oder auch dann Beratung in Institutionen, also sowas wie dann ja, Supervisionen zu leiten oder so in Firmen auch. Also sowas habe ich gelernt im Studium und dann auch bei meinem ersten Arbeitgeber in Berlin. Die Ausbildung zu, die Grundausbildung zum systemischen Berater war da quasi in-house mit geliefert, mit dem Arbeitsplatz. Genau, da war ich immer so unterwegs und für mich war klar, das kann man nicht online machen. So, das ist nichts, was du online machen kannst. So, für mich war immer die Traumvorstellung, ich arbeite irgendwann mal ein halbes Jahr außerhalb von Deutschland, Sommer in Deutschland, Winter woanders und habe mir dann immer so erträumt, ach, vielleicht kann ich irgendwann ja doch mal diese Beratungen so über Skype machen. Das Skype, was gab es dann damals schon, das gab es schon relativ lange, sodass du über Skype ein Video telefonieren kannst am Laptop. Und ich habe mir gedacht, so, boah, das wäre schon cool, aber ich dachte, na, wer bezahlt das, ne? Das macht ja keiner. Also das, weil natürlich meine Arbeitsplätze normalerweise staatlich finanziert waren. Also da war es dann oft, dann wird das Jugendamt oder das Arbeitsamt, was letztlich meine Einrichtung finanziert hat. Und ich dachte, ja, die bezahlen doch aber nicht sowas. Und dann kam die Auswanderung und ich wusste erstmal nicht, was ich beruflich dann machen kann auf Bali. Aber ich hatte mich ja ganz gut vorbereitet, auch relativ viel Geld angespart zum Auswandern und wusste, okay, ich kann erstmal auch ohne Job überleben. Und viele haben dann schon immer zu mir gesagt, ja, mach doch was online. Ich sage immer so, was soll ich denn online machen? Ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts. So. Und auch mein Vater hat tatsächlich immer so, ja, hier online, online, online. Der hat mir dann noch mal Artikel geschickt oder er hat irgendwelche Leute im Zug kennengelernt, die dann online arbeiten. Und ja, melde dich doch mal da bei der. Und ich habe natürlich auch andere gefragt, digitale Nomaden. Klar, das habe ich auch so mitbekommen, denn dass dann so ein bisschen mehr wurde auf Bali. Aber ich dachte immer, ja, nee, das kann ich ja nicht. Und ja, hätte schon mehr dein Mindset gebraucht. Gut, während dem Studium hier durfte ich ja nicht groß arbeiten, aber ich habe mich natürlich trotzdem ein bisschen umgeschaut und habe dann auch tatsächlich was gefunden. Dann habe ich für einen Auftraggeber in Deutschland so Recherchearbeiten irgendwie gemacht, so nebenher und damit richtig mies verdient, also so richtig scheiße. Aber damals habe ich gedacht so, wow, wie du auch, ne? So, boah, es zahlt mir jemand Geld dafür, dass ich zu Hause sitze und irgendwelches Zeug für ihn raussuche. So, das war die absolute Deppenarbeit. Es ging um Backlinks. Ja? Ich sollte in Foren raussuchen, Links raussuchen, wo er dann Backlinks posten kann zu irgendwelchen anderen Werbungswerten. Also ganz beschissen. Ja gut, Spaß hat gemacht. Und es war auch wirklich, also Bezahlung mies, Arbeitsverhältnis mit ihm, mies ist das mies, aber Aufgabe mies, aber es war so, den Weg eröffnet, dass ich dachte, hey, da geht was. Irgendwie was machen, man kann damit Geld verdienen. Boah, ich IT studiert, ich kann damit Geld verdienen. Und dann hatte ich auch schon, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, wann wir uns kennengelernt hatten, glaube ich schon, ja, Mitte 2019 oder so, eine ganz, ganz liebe Freundin mittlerweile von mir, die Jenny, liebe Grüße an dieser Stelle, wie man das so schön sagt, wenn man über jemanden spricht im Podcast. Und sie hat damals dann schon gesagt, also sie war da für eine Zeit eben in Indonesien, hat auch einen indonesischen Partner und sie meinte, ja, sie macht jetzt da gerade so ein Praktikum, weil sie will dann so virtuelle Assistenz machen irgendwie. Und ich sage, ja, nee, nicht. Da keine Skills dafür. Hab sie dann aber weiter so ein bisschen verfolgt. Sie hatte dann auch einen Instagram-Kanal für eben ihr Business und so. Und ja, ich habe da immer mal so geguckt, was sie macht. Und dann kam irgendwie eines Tages so ein Posting von ihr, dass sie jetzt hauptberuflich selbstständig als virtuelle Assistentin ist und sie hat das jetzt angemeldet ins Business und jetzt geht's los, voll hauptberuflich da und ich so, okay, wow, also offensichtlich verdient sie ja damit genug Geld, dass sie in Deutschland damit hauptberuflich leben kann, so und arbeiten kann. Und dann habe ich sie mal gefragt, so sag mal, verdienst du jetzt damit wirklich Geld? Und sie meinte, ja, Katha, das musst du unbedingt auch machen. Und sie hat mich dann so wirklich so in diese Welt so reingezogen und mich an die Hand genommen und mir auch einen Kurs empfohlen, den sie gemacht hat zum Thema eben virtuelle Assistenz und so. Und ich war dann noch so ein bisschen skeptisch, weil da ging es auch viel um Mindset. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen so eine Mindset- und Coach-Allergie, weil das ist halt auf Bali, ne, kriegst du halt viel mit, so irgendwie so, ja, du brauchst nur das richtige Mindset. Und dann, also wenn du noch nicht Millionär bist, dann liegt das halt an deinem Mindset und so. Und ich bin der Coach, ich zeige dir, wie du hier irgendwie dein Six-Figure-Business und so. Also da bin ich ein bisschen allergisch dagegen. Deswegen habe ich mir gedacht, so, das richte ich jetzt von meins, so, wenn es da auch viel um Mindset geht und Business auch vor allem diesen Kurs. Aber es war sehr, sehr gut und es hat mir dann meinen Start ermöglicht und ich habe dann festgestellt, dass diese Aufgaben und dieses Arbeitsverhältnis, was ich da zuvor hatte, echt beschissen ist und dass ich das so auch nicht mehr weitermachen möchte und habe meinem Auftraggeber damals dann auch gesagt, so du, ich mache das jetzt noch bis Ende des Monats, ne? Und dann war es das so und ja, und habe mich dann neu orientiert, eben mit Hilfe von diesem Kurs und habe dann als virtuelle Assistentin angefangen. Und das mache ich auch zum Teil bis heute. Also das hat mir wirklich so den Weg eröffnet ins Online-Business. Ich habe dann in dem Kurs gelernt, wie man eben Online-Business richtig aufbaut, was da alles dazugehört. Ich habe es dann so Step by Step gemacht. Ich habe nebenher noch Deutsch auch unterrichtet über so eine Plattform, beziehungsweise es war nicht unterrichten, sondern eher so Tutoring, also denen einfach so helfen bei Aufgaben, damit halt Geld reinkommt, während ich mein VA-Business aufgebaut habe. Und das hat dann schon, ja, ich würde mal sagen, so ein Jahr oder so hat es schon gedauert, bis das dann so richtig ins Rollen kam. Also ich hatte schon immer mal Aufträge und so und kleine irgendwie Stundenpakete, die ich verkaufen konnte. Hauptsächlich eben auch so in diesem Content-Erstellung, also Texterstellung für Social Media, Grafiken erstellen. Und dann ging es aber immer mehr Richtung in diesen Netzwerkaufbau, Community-Management, so was ich auch heute hauptsächlich mache. Wo ich unterwegs bin. Das heißt, ich helfe den Leuten, ihre Netzwerke und ihre Community zu erweitern oder auch, ich sage es jetzt mal so, bei Laune zu halten, ne? Weil man sollte sich da ja auch ein bisschen, gerade LinkedIn, auch Instagram, einfach auch zeigen in Kommentaren, bei anderen kommentieren oder auch bei interessanten anderen Profilen da irgendwie mal Kontakte knüpfen. Und das ist schon sehr zeitaufwendig. Und viele haben dafür einfach nicht die Zeit, neben ihrem Hauptbusiness das dann noch so intensiv zu machen. Und da greife ich dann unter die Arme, dass ich dann in deren Namen da auch unterwegs bin. Und das funktioniert sehr gut und mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich bin sehr kommunikativ, das heißt, das macht mir Spaß. Mir wird auch gesagt, dass ich den Sprachstil der Menschen und den Stil, eben, in dem sie kommunizieren, sehr gut aufgreifen kann und dann, dass das quasi gar nicht so auffällt, dass es nicht immer nur sie selber sind. Also für alle, die jetzt gedacht haben, dass alle großen Profile immer nur überall selber kommentieren, eher nicht, weil das ist schon sehr zeitaufwendig.
Ja, das
Ja, und
stimmt.
dann dachte ich aber auch, das ist schön und gut, das macht mir auch Spaß, aber es ist mir irgendwie nicht genug. Ne? So, ich möchte noch mehr dieses, ja, anderen Menschen irgendwie helfen, sie wirklich richtig unterstützen. Klar, ich unterstütze die Leute in ihrem Business, aber ich habe gemerkt, ah, ich will eigentlich mehr wieder zurück so zu meinen Wurzeln und habe dann natürlich auch gesehen, was andere Coaches oder Mentoren machen und habe mich dann da auch tatsächlich in die Richtung nochmal orientiert und gesagt, ja, Moment mal, eigentlich kann ich das ja alles. Also alles, was ich offline früher gemacht habe, kann ich ja im Prinzip jetzt auch online machen. Plus, ich habe dann noch die Kenntnis über Businessaufbau und wie es funktioniert mit dem eigenen Online-Business, was da auch die Struggles sind, was da eben die Herausforderungen sind, vor denen man steht, weil ich vor ganz vielen Herausforderungen selbst stand. Ne? Also ich hatte nicht das Mindset zu sagen, ja, was die können, kann ich auch, sondern ich habe eher gedacht, so, oh, ich kann das ja alles nicht. Habe mich dann da aber halt rausgearbeitet und habe dann eben auch mein eigenes Mentoring-Business gegründet. Und das ist eben dann jetzt mein zweites Standbein neben der virtuellen Assistenz, dass ich die Mentorings anbiete und ich eben Menschen mit dem eigenen Online-Business dazu inspiriere und motiviere, ihren eigenen Weg zu gehen, auch einfach mit ganz viel Mut und Klarheit und auch innerer Ruhe und damit sie dann 100% sie selbst sein können in ihrem Business und aber auch diesen Job machen, für den sie brennen. Also das ist so meine Sache, die ich einfach mache in meinen Mentorings und habe dann Einzelmentorings auch über eine längere Zeit, über 3 Monate. Das ist jetzt gerade noch so ein bisschen im Winterschlaf, sage ich mal, solange ich in der Babypause war. Und als ich wieder angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal slow weiter. Das rollt jetzt aber dann so wieder an, also dass man bei mir dann auch Mentorings, Einzelmentorings buchen kann, was aber die ganze Zeit weiterlief, nur nicht in der Babypause, die war 3 Monate, hat es pausiert. Sind meine Masterminds. Ich habe 2 Masterminds, die sich quasi alle 2 Wochen treffen und wo wir gemeinsam dann die ganzen Herausforderungen des Online-Business besprechen und ich das eben anleite. Also ich bin da einmal als Moderatorin, aber eben auch als Mentorin. Das heißt, jede der Teilnehmenden bekommt ihre Redezeit. Ich strukturiere das aber, ich gehe das dann immer durch und schaue mit ihnen, okay, was war das letzte Mal, was haben wir da besprochen, was steht jetzt gerade an, hast du was mitgebracht? Und das heißt, also ich gebe dem Ganzen so eine Struktur, aber stehe auch die ganze Zeit als Mentorin da. Es geht darum, dass sie natürlich meinen Input bekommen, meine Expertise, aber auch eben meine Mentoring-Leistungen, dass ich das Ganze strukturiere, aber ganz besonders bei den Masterminds ist natürlich auch der Austausch im Vordergrund, dass sie sich auch mit anderen, die in der gleichen Situation sind, austauschen. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich für alle. Also ich bekomme da immer ganz tolles Feedback und freue mich auch, dass ich denen so gut damit zur Seite stehen kann und dass sie davon auch wirklich was haben. Oh, das ist das,
Ja.
was ich mache. Jetzt habe ich auch ganz schön viel erzählt. Wer da mehr drüber wissen will, kann ja bei mir vor allen Dingen eben auf Instagram gucken und bei dir, Gunda, ist es natürlich auch LinkedIn, ne? Wie ihr uns findet, das steht sicherlich auch irgendwo da in den Shownotes. Okay, das schreiben wir
Mit
da rein.
Sicherheit, mit Sicherheit.
Und am Ende, genau am Ende der Folgen sagen wir auch immer, wo ihr uns findet. Also wenn euch da noch mehr interessiert, was wir da genau machen oder wenn ihr auch denkt, boah, ich bräuchte mal Gundas Expertise bei LinkedIn oder ich bräuchte mal so ein Mentoring bei Cutter oder ich will da in die Mastermind oder irgendwas, dann meldet euch bei uns.
Auf jeden Fall.
Ich denke, jetzt haben wir genug erzählt, was wir machen.
Werbung. Gunda, ihr sprecht zu Hause nur Indonesisch, glaube ich, oder?
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Ja, voll cool. Wir sprechen ja so eine Mischung aus Englisch, Indonesisch und mittlerweile auch Deutsch. Und für mich war es auch gar nicht so einfach, Indonesisch zu lernen. Aber ich finde es richtig cool, dass du halt einfach von deinem Mann Indonesisch gelernt hast. Und das ist schon irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, finde ich. Und naja, aber was machen denn andere Leute, die jetzt die Möglichkeit nicht haben? Oder sollen die einfach mal sich eine Beziehung suchen mit jemandem, der halt nur Indonesisch kann und kein Englisch? Was meinst du?
Ja, also das ist natürlich eine Möglichkeit und ich würde sagen, das ist die schnellste Möglichkeit, um Indonesisch zu lernen, weil, wie du schon gesagt hast, mein Mann spricht eben kein Englisch oder sehr, sehr wenig und deswegen war von Anfang an dann Indonesisch bei uns die Sprache. Aber ja, ich würde es jetzt nicht empfehlen, einfach nur aus diesem Grund, sondern ich habe da noch einen anderen Tipp und zwar gibt es einen ganz, ganz coolen Indonesisch-Crashkurs von Indojunkie. Und mit dem lernt man eigentlich so, ja, die Basics wirklich der indonesischen Sprache, mit denen man dann auch direkt beim Reisen so ein bisschen probieren kann. Und ja, wir haben dazu auch einen Gutscheincode und zwar mit dem Gutscheincode Sambal10, Sambal groß geschrieben und 10, bekommst du dann oder ihr 10% Rabatt auf den Indonesisch Crashkurs. Und dann müsst ihr euch nicht einen Indonesier oder eine Indonesierin suchen, um Indonesisch wirklich zu lernen.
Ah, das klingt gut. Danke dir.
Ja, gerne. Es gibt ja noch einen Business-Quick-Tipp und der ist heute nochmal etwas allgemeiner, richtet sich allerdings an Frauen. Also sorry, liebe Männer, diesmal ist kein Tipp für euch dabei, aber vielleicht hilft euch sogar die Information, wenn ihr das nächste Mal mit eurer Freundin, Partnerin, Mutter, Tochter zusammen seid, weil im Endeffekt betrifft das alle Frauen oder sagen wir mal alle mit einer Gebärmutter. Und zwar bin ich über LinkedIn auf eine schon Bekannte gestoßen, die das Thema zyklusorientiertes Arbeiten angesprochen hat. Und das war bei mir so ein kleiner Augenöffner, den ich in den letzten Monaten hatte. Und deswegen möchte ich das ganz gerne, also das ist fast schon so ein Herzenswunsch, dass ich das einfach mal
Oh
weitergebe.
yes,
Ähm,
wichtiges
und
Thema.
zwar kennen die Frauen das bestimmt, ja, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Dass man sich innerhalb eines Monats mal vielleicht in der eine Woche super fühlt und meint, man kann alles schaffen und das Business ist easy und ach, dann machen wir das noch und das noch und vielleicht hier noch ein Call und hier noch ein Austausch. Und dann irgendwie ein, zwei Wochen später auf einmal bricht das alles ein, sowas bei mir immer. Und dann kommen Zweifel hoch und man denkt sich, na, ist das überhaupt das Richtige? Oder ach nee, lasse ich es lieber bleiben und geht schon fast so in eine depressive Phase. Und dann danach geht es wieder auf und dann geht es wieder ab. Und ja, wir alle kennen das, würde ich sagen, wir Frauen. Und interessant ist, dass man das auch nutzen kann. Also, dass wir natürlich nicht in jeder Woche anders verfügbar sind und belastbar sind, das wissen wir. Aber wir können das tatsächlich auch positiv für unser Business nutzen, ohne dass wir dann jedes Mal irgendwie die Gedanken haben, ach, ich schmeiße jetzt alles hin, oh, das ist mir zu viel, ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe mich die letzten Monate sehr damit auseinandergesetzt und ein erster Input oder eine erste Änderung, die ich eigentlich vorgenommen habe, die es mir leichter gemacht hat, war, dass ich in der Zeit vor und während meiner Periode erstmal keine Termine angenommen habe oder geschaut habe, so wenig wie möglich Termine mir da reinzuhauen und auch arbeitstechnisch da möglichst flexibel zu bleiben und nicht wirklich verbindliche Sachen mir da einzutragen. Und mich einfach in der Zeit ein bisschen zurückzuziehen, ja, und mich so mehr um mich zu kümmern und nicht so sehr im Außen zu sein, ja. Weil normalerweise also ich will gar nicht so arg ins Detail gehen, weil da gibt es wirklich die Profis dafür. Und danach, aber so nach der Menstruation kann man dann wirklich sagen, oh, jetzt bin ich wieder ready, jetzt geht's wieder ab. Und dass man das so ein bisschen ausgleicht innerhalb eines Monats. Und mir hat das sehr arg geholfen bei meinen, ja, PMS kann ich jetzt mal ganz offen einfach sagen,
Ja,
dass ich
klar.
vor meiner Periode doch immer sehr, sehr, sehr gereizt war und sehr überfordert. Und es war einfach alles zu viel und also teilweise auch depressiv. Und allein schon, dass ich in der Zeit mir nicht so viel eingeplant habe, hat so ne, den Druck
Ja,
rausgenommen.
voll.
Und ich kann viel entspannter auf mein Business blicken oder überhaupt mit mir selber umgehen. Und Genau, das vielleicht so als kleiner Impuls für Menschen, die das noch nicht gehört haben, weil das kann ein großer Gamechanger sein. Ich bin selber noch dabei, das so ein bisschen noch weiterzuentwickeln, das auszutesten. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall unglaublich viel geholfen. Deswegen schaut euch doch mal euren Zyklus an, trackt einfach mal, ne, so ein bisschen, schreibt euch auf, wie seid ihr wann drauf, wie geht es euch auch hinsichtlich des Business, und vielleicht kann man ein bisschen was ändern und dann läuft das Ganze reibungsloser. Wer da auch ja, mehr Infos dazu haben möchte, darf sich gerne bei mir melden. Dann kann ich da auch nochmal weiterleiten an meine Profin, die das für mich macht oder die da mit mir auch zusammenarbeitet. Genau. Und ansonsten hoffe ich, dass das schon mal ein bisschen was, ja, an Inspiration war für einige von euch. Ja, ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende von unserer Folge.
Ich wollte noch dazu sagen, ganz, ganz toller Tipp. Also nur kurz einwerfen, bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, dass ich auch mal vor, glaube ich, jetzt auch schon über 2 Jahre her, ein Zyklus Meets Business Masterclass gemacht habe und wirklich für alle Menschen mit einem Zyklus ganz, ganz spannend ist. Jetzt mit Schwangerschaft und Stillzeit und so weiter, jetzt ist es sowieso alles hinfällig, also das ist alles ganz anders und die Hormone sind sowieso. Aber ich sag mal, wer einen Zyklus hat, für den ist das sicherlich sehr spannend, da mal reinzuschauen. Also finde ich auch ganz, ganz tollen Tipp. Danke fürs Teilen. Finde ich ganz super.
Ja, ja, gerne.
Und sag mal, nächstes Mal sprechen wir dann über euer großes Projekt in Morunthal. Kannst du ja mal ganz kurz vielleicht anteasern mit ein, zwei Sätzen, um was es da gehen soll, was ihr da vorhabt.
Also
ganz, ganz knapp, in 30 Sekunden.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir leben auf Morotai im Dschungel. Wir haben da ganz viel Land, mittlerweile bis zu 6 Hektar mit Dschungel, mit Kokosplantage, sind auf einem kleinen Berg, haben den Meerblick vor der Tür oder das Meer vor der Tür. Und ja, möchten da eine kleine Community gründen oder so etwas in die Richtung wie ein Dorf. Mit Menschen, die vielleicht auch langfristig so leben möchten, die sich das vorstellen können, einfach ja eine alternative Lebensweise auszuprobieren, die aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, weil ihnen Kontakte fehlen, weil es ist ja doch nicht so leicht, einfach im Ausland irgendwie sowas aufzubauen. Und wir haben den Platz, wir haben die Erfahrung auch, wir haben die Bauskills und wir würden tatsächlich ja Menschen bei uns begrüßen, die da Lust auf sowas haben. Und dann kann man ja immer noch gucken, was sich dabei entwickelt. Aber da werden wir in der nächsten Folge ausführlich drüber sprechen. Also auf jeden Fall wieder einschalten. Cool. Und dann sage ich mal Tschüss für heute. Katha?
Ja, ich bin gespannt auf nächste Folge. Ciao!
Bis dann!
Das war's mit unserem Indonesien-Podcast.
Wenn du uns kontaktieren möchtest, kannst du das gerne unter hallo@indonesien-podcast.de tun. Auf der dazugehörigen Website findest du außerdem alle Folgen und auch zusätzliche Infos. Und alle unsere Social Media Accounts verlinken wir dir natürlich auch in den Shownotes.
Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du den Podcast sehr gerne bewerten und auch mit anderen Interessierten teilen. Darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.